Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Das erste Buch Samuel beginnt mit der Geschichte einer Frau, die in ihrem großen Leid und Kummer nicht gesehen und gehört wird. Weder von ihrem Mann und ihrer Familie, noch von dem Priester im Heiligtum. In ihrer Verzweiflung schreit sie zu Gott und er sieht und hört sie und schenkt ihr einen Sohn, den Samuel. Diesen weiht sie Gott und bringt ihn in das Heiligtum, damit er dort aufwächst. Und er seinerseits hört Gott. Und das in einer Zeit, in der die Priester am Heiligtum, die Hauptpriester, die dort ihren Dienst verrichteten, Hophni und Pinchas, Gott nicht hören und erkennen. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Der Autor des Buches fasst in 1. Samuel Kapitel 3, so ab Vers 19, das bisherige Leben von Samuel zusammen und schreibt, und Samuel wuchs heran. Und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Er sprach sich rum in Israel. In einer Zeit, in der am Heiligtum ruchlose Männer, so werden Hophni und Pinchas beschrieben vom Autor, dienen, erkennt das Volk, dass Samuel zum Propheten bestellt ist. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das in einer Zeit, die der Autor zuvor vor Samuel beschrieben hatte, als eine Zeit, in der Gott nicht mehr gesprochen hat oder selten sprach. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Er wirkt nicht nur im Heiligtum, nicht nur in der Region, sondern in ganz Israel hat sein Wort Wirkung. Hier in 4. Mose Kapitel 1, 1. Samuel Kapitel 4, so rum, lesen wir gemeinsam weiter. Dort heißt es, und Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf. Der Autor des Samuel-Buches ordnet das Buch zeitlich nicht konkret ein, zumindest nicht bisher. Doch danach, wie es sich liest und wie sich die Geschichte darstellt, scheinen wir noch in der Zeit der Richter uns zu befinden. Und es war eine Zeit, die gekennzeichnet war von Konflikten und Kriegen mit den Nachbarvölkern. So auch jetzt. Israel zieht aus, den Philistern entgegen zum Kampf. Und sie lagerten sich bei Eben-Ezer, was übersetzt heißt wie der Stein der Hilfe. Und die Philister lagerten sich zu Afek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf. Die einen lagern sich hier, die anderen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und die Philister, sie stellen sich auf zum Kampf gegen Israel. Und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern erschlagen und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Menschen, die in diesem Kampf kämpfen. Und als das Volk in das Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Ganz klar, sie hatten sich was anderes erhofft. Israel zieht in den Krieg, das Volk Gottes, Gott wird sicherlich mit ihnen sein, bei ihnen sein, er wird ihnen den Sieg schenken und nun kehren sie geschlagen zurück, 4000 Männer sind gestorben und sie stellen die Warum-Frage, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen. Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Da sandte das Volk nach Silo und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn der Herrscharen. des Herrn, der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinchas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, denn die Erde erdröhnte, sodass die Erde erdröhnte. Und die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister und sagten: Gott ist in das Lager gekommen. Denn solches ist bisher noch nie geschehen. Es war ein Novum. In dem ganzen Konflikt zwischen Israel und den Philistern war das noch nicht passiert. Und sie sagten: Wehe uns! Wehe uns! Wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes erretten? Sie wissen, dass der Gott der Hebräer mächtig ist. Und sie fahren fort und sagen: Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Das Wissen um des Auszugs Israels aus Ägypten ist immer noch da. Genauso als Israel ankam und in Moab gerade davor war, in das Land Kanaan einzuziehen, den Jordan zu durchschreiten und im Land Kanaan anzukommen und dann in Jericho, die Kundschafter, die dort sind, die Frau sagt zu ihnen: Rahab, ja, wir haben gehört, was euer Gott für euch gemacht hat, was euer Gott den Ägyptern angetan hat. Und dieses Wissen ist immer noch da. Und die Philister kriegen es mit der Angst zu tun. Vers 9 fahren sie fort und sagen: Seid tapfer und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Das heißt, was jetzt passiert ist, dadurch, dass sie die Bundeslade in das Lager bringen und die Furcht die Philister packt, sagen sie: Wir haben nur eine einzige Chance. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oder wir werden versklavt werden. Wir werden erobert und versklavt werden und dann müssen wir den Hebräern dienen, so wie sie uns bisher gedient haben. Also seid Männer und kämpft. Vers 10, da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen, sodass sie flohen, jeder in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß in Israel und es fielen von Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinchas kamen um. Als ich so den Text für mich las, habe ich mich gefragt: Klaus, womit hast du denn eigentlich gerechnet? Wie hast du dir denn vorgestellt, dass so diese Geschichte sich entwickeln wird? Israel zieht aus zum Kampf. Es ist ja ein sehr unmittelbarer Beginn und wird ja uns kein Kontext gegeben, warum, was gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, was einfach, gab es Gründe dafür, dass sie in den Kampf ziehen? Kamen sie selbst auf die Idee, jetzt zu kämpfen und Krieg zu suchen? Wird uns ja nichts von dem Hintergrund erzählt, lediglich, dass es zu einem Kampf oder zu einem Krieg zwischen den Philistern und Israel kommt und dass Israel geschlagen wird. Dann habe ich nochmal so für mich gelesen, nochmal versucht nachzuvollziehen, so wie reagiert denn dann Israel darauf? Und vorhin habe ich es ja bereits erwähnt, sie versuchen das zu analysieren und Gründe dafür zu finden, so okay, warum hat uns denn der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Also sie stellen schon die Frage nach Gott und seinem Wirken oder Nichtwirken in dieser Situation, doch Ist Ihre Schlussfolgerung die richtige, habe ich mich gefragt. Sie sagen, lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Ich habe auch gedacht, ja, Ihr Wunsch, Ihre Sehnsucht ist doch richtig. Der Herr soll doch in unserer Mitte sein, denn wenn er bei uns ist, in unserer Mitte ist, dann wird er uns auch helfen. Offensichtlich dachten sie, der Herr war nicht mit uns zuvor, also müssen wir oder ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass er jetzt bei uns ist. Und wie erreichen wir das? Naja, klar, indem wir die Lade des Bundes aus dem Heiligtum, aus dem Zelt der Begegnung holen und sie hierher bringen. Denn da, wo die Lade ist, da ist doch auch Gott. Gott wohnt doch über der Bundeslade. Dort, Gott thront doch dort. Also nehmen wir seinen Thron und bringen ihn hierher. Und dann muss er mit uns sein? Wird er mit uns sein? Ist es dann ein Automatismus? Ob er will oder nicht? Wir haben ihn ja in die Mitte des Kampfes gebracht, also muss er da sein? Und muss uns auch helfen? Und wird uns auch helfen? Und sie schicken nach Silo und Hophni und Pinchas stimmen mit diesem Plan überein und bringen dort die Bundeslade dorthin. Das heißt, naja, wenn die Priester das auch bejahen, diesen Plan oder dieses Vorhaben, dann muss es ja richtig sein, weil es sind ja die Priester des Herrn, es sind ja die Priester Gottes, sie wissen, was zu tun ist. Wenn sie sogar mitkommen und die Bundeslade da ist, dann muss doch Gott da sein. Dann wird Gott da sein? Ich springe mal zurück in die Geschichte. Josua. Die Zeit der Landnahme, als das Volk das Land Kanaan kommt. Josua Kapitel 7. Dort wollen sie eine kleine Stadt einnehmen, Ai. Und das gelingt ihnen nicht. An dem Tag sterben ca. 3000 Mann. Und sie fliehen dann vor den Bewohnern dieser Stadt. Ab Vers 6. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihrem Haupt. Und Josua sagte, ach, Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören. Und sie werden uns umbringen und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua, steh auf. Warum liegst du auf dein Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen, und dann fährt er in dieser Geschichte fort. Ich will jetzt nicht die Geschichten 1:1 gleichsetzen. Aber eines, wenn ich die zwei Geschichten vergleiche, wurde mir deutlich, Josua und die Ältesten haben mit Gott gesprochen. Sie haben das Gespräch gesucht. Sie haben ihn nicht einfach mitgenommen und irgendwo hineingesetzt. Und es scheint mir der große Unterschied hier zu sein zwischen diesen beiden Situationen. Die Ältesten stellen sich auch die Frage, Herr, was ist hier los? Wieso haben wir verloren? Oder ist es gar ein Vorwurf? Das weiß ich nicht. Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Sie sagen nicht, die Philister haben uns geschlagen, sondern der Herr hat uns geschlagen. Weiß ich nicht. Will ich nicht zu viel hineininterpretieren. Aber sie stellen die Frage nach Gott. Aber sie sprechen nicht mit ihm. Sondern ich habe eher den Eindruck, sie haben so ein Bild von Gott, das so ganz physisch und ganz dinglich ist. Also ich nehme meinen Gott mit. Und den habe ich hier so verpackt und eingepackt. Und wenn ich ihn dann jetzt hier habe und er beweglich ist und ich ihn mitnehmen kann, ja, dann kann nichts mehr passieren. Interessanterweise haben sie dieselbe Vorstellung von Gott wie die Philister, die da auch sagen, oh, als sie das hören, dass die Bundeslade da ist und sie das erkennen, fürchteten sich, denn sie sagen, Gott ist ins Lager gekommen. Sie haben scheinbar auch so diese dingliche Vorstellung, nur weil jetzt die Bundeslade da ist, ist jetzt damit Gott im Lager. Aber offensichtlich ist Gott nicht im Lager. Oder ist er im Lager und sie verlieren trotzdem? Und all das ist nicht möglich herauszubekommen, weil es nicht zu einem Gespräch kommt. Eigentlich genauso wie zwischen Menschen. Wenn man nicht miteinander redet, bleibt vieles offen, was eine Situation zu bedeuten hat und wie es dazu kam und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Jedenfalls sind diese Schlussfolgerungen sehr unterschiedlich, denn ihre Sehnsucht war ja gut und richtig. Sie wollten, dass Gott mit ihnen ist. Aber ihre Schlussfolgerung war, wir holen uns einfach ins Lager. Aber sogar bei Menschen fragt man nach und sagt nicht, jetzt holen wir dich einfach mit. Wir packen dich ein. Als wäre es ein Ding. Aber Gott ist kein Ding. Und wenn uns diese Geschichte etwas von Anfang an zeigt, ist, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch auch eine Beziehung ist, die sich durch Kommunikation und durch Gespräch ergibt. Genauso wie zwischen Menschen. Und es kommt nicht zu diesem Gespräch und noch merkwürdiger ist diese Tatsache, weil ja gerade davor, ich habe es eingangs am Anfang der Sendung ja vorgelesen, sie in einer Zeit lebten, in der Gott ja sprach. 1. Samuel 3, Vers 21, und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Sie sprechen aber nicht mit Samuel, sondern sie sprechen mit Hophni und mit Pinchas. Sie sprechen mit den Zweien, die ruchlose Männer sind, die den Herrn missachten und verachten, von dem der Mann Gottes, 1. Samuel Kapitel 2, sagt, ab Vers 29, 1. Samuel Kapitel 2, Vers 29, warum tretet ihr, und er meint damit den Eli und seine Söhne, warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergabe meines Volkes Israel? Darum spricht der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Und er fährt fort und sagt dann ab Vers 34, und das soll dir das Zeichen sein, dass dieses Gericht über Eli und seine Familie kommt, dass über deine beiden Söhne Hophni und Pinchas kommen wird, an einem Tag sollen sie sterben. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist, und der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Sie gehen nach Silo, sie sprechen mit Hophni und mit Pinchas, und die zwei, die den Herrn nicht erkennen und nicht hören, die bestärken und bestätigen das Volk darin, dass Gott einfach mitzunehmen ist. So, God to go. Take away. Wo immer du auch willst, wann immer du auch willst. So, Gott in Besitz nehmen. Sich seiner bemächtigen. Aber das funktioniert nicht. Aber sie sprechen nicht mit dem, der Gott hört. Und mit dem Gott spricht und von dem ganz Israel weiß, dass er zum Propheten bestellt ist, wollten sie nicht hören, was er zu sagen hat? Oder wussten sie nicht, dass er derjenige ist, mit dem Gott redet? Ich will jetzt ihnen nichts unterstellen und sagen, sie haben es absichtlich gemacht. Nur ich merke, sie reden mit Hophni und mit Pinchas. Hophni und Pinchas, leider als Priester des Herrn, vertreten sie Gott nicht.
sondern ziehen ihr eigenes Ding durch, bestätigen das Volk, sie gehen gemeinsam dorthin. Die Philister kriegen es mit der Panik zu tun und sagen jetzt sich alles oder nichts. Alles oder nichts, Männer. Heute geht es um alles. Und anstatt, dass die Philister dadurch schwächen, stärken sie sie. Und die sagen sich, kämpft und seid Männer. Und an diesem Tag sind es dann 30.000 Mann, die sterben. Und nicht nur das, die Lade Gottes wird weggenommen und die Hohepriester, die Priester vor dem Herrn Hophni und Pinchas sterben. Vers 12, da lief ein Mann von Benjamin vom Schlachtfeld und kam noch an demselben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf. Und als er ankam, siehe, da saß Eli auf einem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin. Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Er spürt, dass das nicht gut ist, was da passiert. Aber er kann sich offensichtlich nicht durchsetzen gegen seine beiden Söhne. Und es ist irgendwie auch bezeichnend, dass er um die Lade bangt und gar nicht so sehr um die beiden oder zunächst mehr um die Lade. Denn ihm wurde von dem Mann Gottes gesagt, 1. Samuel Kapitel 2, und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen, bei allem, was der Herr Gutes tun wird an Israel. Das ist ihm gesagt worden und jetzt merkt er die Lade Gottes, Gottes Thron, das Allerheiligste im Heiligtum, das wird jetzt einfach weggenommen und von hier fortgebracht. Und als der Mann ankam, um es in der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt um Hilfe. Als aber Eli das laute Schreien hörte, sagte er, was ist das für ein großer Lärm? Und der Mann kam eilends und berichtete es. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Der Priester, der nicht sieht. Der Priester, der Hanna, diese Frau im Leid und im Kummer, nicht sieht und sie für eine Betrunkene hält. Der Priester, der nicht sehen will, was seine Söhne machen. Der Priester, der jetzt 98 Jahre alt geworden, eben nicht sehen kann, nicht mehr sehen kann. Da sagte der Mann zu Eli, ich bin der, der von dem Schlachtfeld gekommen ist und ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Und Eli sagte, wie ist es denn gegangen, mein Sohn? Man spürt ja sein Bangen. Er ist ja trotzdem, spüre ich ja dieses ehrliche Ringen auch in diesem Mann, der dann sagt, als Samuel ihm berichtet, was Gott ihm im Traum gesagt hat, sagt Eli in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 18, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Wie ist es denn gegangen, mein Sohn? Zurück zu 1. Samuel 4, Vers 16. Und der Bote antwortete und sagte, Israel ist vor den Philistern geflohen. Auch hat es eine große Niederlage im Volk gegeben. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Pinchas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen worden. Das tragische Ende einer Geschichte, die sich Jahrzehnte hingezogen hat. Samuel war noch nicht mal im Heiligtum. Da sind Hophni und Pinchas ihren eigenen Weg gegangen und haben das Opfer des Herrn missachtet und mit Füßen getreten und ihnen war am Opfer wichtiger, was sie davon bekommen, um es zu essen, als das, wofür es steht und worauf es hinweist, im Blick auf die Versöhnung Gottes mit den Menschen. Und das zieht sich Jahrzehnte hin. Der Samuel ist noch nicht geboren. Dann ist er geboren, dann wächst er heran, dann fängt an, Gott mit ihm zu sprechen und ist jetzt ein erwachsener Mann. Irgendwann kommt diese Geschichte zu einem Ende und es ist ein tragisches Ende. Israel erlebt eine große Niederlage Die beiden Söhne Hophni und Pinchas sterben an einem Tag. Das Wort des Mann Gottes, des Mannes Gottes, der zu Eli kommt, erfüllt sich. Und in der Tat, du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen. So hat es sich wahrscheinlich die Eli nicht gedacht. Aber der Feind ist nicht im Heiligtum, sondern die Bundeslade ist nicht mehr beim Volk Israel, sondern ist jetzt beim Feind. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach sich das Genick und starb, denn alt war der Mann und schwer. Er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Priester und Richter in Israel und solch ein tragisches Ende. Und seine Schwiegertochter, die Frau des Pinchas, war schwanger und sollte bald gebären. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen um sie her, die um sie her standen, fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren, Hoffnung dann doch im Tod und im Leid und im Kummer doch noch auf das Leben. Es ist ein Sohn da, es ist Zukunft da, höre uns, höre uns. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht mehr zu Herzen. Auch sie stirbt, auch sie stirbt an diesem Tag, und sie nannten den Jungen Ikabod, Ikabod, nicht Herrlichkeit. Nicht Herrlichkeit. Und damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes, weil sie das Gespräch mit ihrem Gott nicht suchen, sondern denken, dass sie sich Gottes bemächtigen können und mit ihm tun und lassen können, was sie wollen, weil sie das Opfer des Herrn und damit ihn selbst verachten und missachten über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Vers 22, darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Es ist ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels, an dem wir angekommen sind. Und lediglich Gott kann diese Geschichte wenden. Denn er ist derjenige, der an so einem Tiefpunkt im Leben eines Einzelnen oder eines Volkes oder der gesamten Welt immer noch Hoffnung und Leben schenken kann. Und ob und wie er das macht, lesen wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Episode. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Thank you.